diesjährigen Weihnachtsspecial beschäftigen wir uns damit, welche Implikationen für unsere Gesellschaft Geschichten über den Weihnachtsmann transportieren. Im Vordergrund stehen dabei die aus der Popkultur bekannten Phänomene der Überwachung und Bestrafung von unartigen Kindern durch Santa Claus. In ihrem Essay Making a List, Checking it Twice analysieren Richard Hancock und Noreen O'Connor diese Strukturen mit Foucaults Diskursanalyse und entwickeln daraus eine Kritik am konsumzentrierten Weihnachtsfest.
Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir, Kilian Kager.
Schönen guten Tag.
Und auch im Studio, Manuel Schäfler.
Guten Tag.
Mein Name ist Richard Rupp und in dieser Folge, unserem inzwischen alljährlichen Weihnachtsspecial, beschäftigen wir uns mit einem Text von Richard Hancock und Noreen O'Connor. Und die beiden Autorinnen setzen sich in ihrem Text Making a List, Checking it Twice mit Foucaultschen Gedankengut auseinander. Und zwar wenden sie Foucaults Analysen auf das Weihnachtsfest an, ganz im Speziellen auf den amerikanischen Weihnachtsmann. Wir kennen ihn, glaube ich, alle. Der rote, lustige Typ, der den Kindern die Geschenke bringt und uns in der Coca-Cola-Werbung anlacht. Und was ist da jetzt das Besondere und wie bringt man jetzt Foucault, diesen Denker, der ja sich damit auseinandersetzt, unsere allgemeinen Narrative, also unsere allgemeinen Erzählungen, herzuleiten und zu überprüfen auf ihre Gehälter. Wie bringt man jetzt den mit so einer Figur wie dem Weihnachtsmann zusammen?
Also im Text steigen sie ja ein mit so bekannten, vor allem im amerikanischen Kulturraum, eben sehr beliebten Erzählungen vom Weihnachtsmann. Und zwar einmal aus der Polarexpress und einmal aus dem beliebten Weihnachtsklassiker Santa Claus is Coming to Town. Und ja, sie greifen dann ein Motiv auf, nämlich dass Santa Claus scheinbar sehr bekannt dafür ist, vor allem, dass er eben Kinder überwacht, wenn man es drastisch sagen will. Also er weiß eben sehr genau, was jedes Kind das ganze Jahr über getan hat. Und wenn dieses Kind brav war, dann bekommt es Geschenke. Und wenn nicht, dann bekommt es keine Geschenke. Und dieses Wissen hat Santa Claus entweder durch seine Elfen, die Kinder überwachen, oder durch eine magische Kristallkugel, in der die Handlungen der Kinder verfolgen kann, das ganze Jahr über.
Was ja schon irgendwie erstmal interessant ist, ist, dass man sagen muss, okay, der Geschenkebringer ist also auch gleichzeitig irgendwie eine strafende Figur. Also wie das dann mit einem Fest, das ja sich eigentlich darüber definiert, dass man irgendwie gemeinsam Zeit miteinander verbringt, zusammengeht, finde ich dann auch interessant.
Ja, Santa Claus wird halt in einer gewissen Weise zu so einem Hüter oder Richter darüber erhoben, was eben moralisches Handeln ist.
Genau, und da gibt's ja auch diesen Songtext, Santa Claus is Coming to Town, haben sie praktisch den Titel entnommen. Das ist dann nämlich eine Zeile und auch die Unterkapitel des Textes benannt. Und ich würde da mal vielleicht auch gleich einsteigen, weil ich habe mir den Text nämlich mal angeguckt von dem Lied und es geht auch schon gleich stark los, nämlich You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Also pass besser auf, wein lieber nicht, sollst auch nicht schmollen und ich sag dir auch warum, denn der Weihnachtsmann kommt in die Stadt.
Ja, und du musst natürlich Respekt davor haben, weil der Weihnachtsmann weiß ganz genau, was du getan hast.
Also es baut ja schon im Prinzip auch so eine Drohkulisse irgendwie auf, ne? Das Erste, was ich höre über diesen Weihnachtsmann, ist nicht, oh, fantastisch, Geschenke, Festlichkeit, Familie, sondern halt stopp, Spezi, jetzt passt erst einmal ganz genau auf, weil der allwissende, allmächtige Allbestrafer ist nämlich unterwegs und deswegen hast du dich jetzt zu benehmen.
Ja, und das ist ja auch ein bisschen der Einstieg für den Autor und die Autorin unseres heutigen Textes, dass sie sagen, sie schauen sich erstmal an, wie genau macht denn Santa Claus das? Was ist so sein Überwachungssystem? Und sie analysieren das. Und genau dasselbe hat ja eben auch Michel Foucault getan in einem seiner bekanntesten Werke in Überwachen und Strafen, das 1979 erschienen ist. Und da hat Foucault eben untersucht, wie läuft denn zum Beispiel Überwachung in Gefängnissen ab? Oder wie lief das Justizsystem ab in der französischen Geschichte, seit der französischen Monarchien bis heute? Und ja, er schaut sich eben bestimmte Prinzipien davon an. Und was Foucault natürlich immer interessiert, ist weniger so das Spezielle, was passiert im Gefängnis, sondern was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Oder was für Mechanismen, die wir da sehen können, sind auch in unserer Gesamtgesellschaft am Werk?
Ja, und da entwirft er seinen Begriff das Panoptikum, beziehungsweise er nimmt da eine Inspiration, nämlich aus der Zeit, auch aus der auch der Santa Claus-Mythos entstanden ist, nämlich im 19. Jahrhundert. Und beschäftigt sich dann nämlich damit, wie der Utilitarist Jeremy Bentham mich vorgestellt hat, dass so ein ideales Gefängnis aussieht. also auch fortschrittlich in den Gedanken seiner Zeit. Und zwar ist dieses Gefängnis dann so aufgebaut, in der Mitte gibt es praktisch einen Turm, in dem sind dann die WärterInnen und außenrum sind dann die Zellen aufgebaut. Und die Menschen in den Zellen, also die Sträflinge oder Häftlinge, können weder andere Häftlinge sehen, noch können sie in den Turm selber hineinschauen. Das heißt, wenn ich in diesem Turm sitze, bin ich in der absoluten Überwachungsposition. Ich kann sehen, was jede einzelne Person in diesem Gefängnis tut. Und die anderen Personen haben praktisch keine Informationen. Also wenn ich in der Zelle sitze, habe ich keine Informationen. Wenn ich in diesem Turm in der Mitte des Panoptikums bin, habe ich alle Informationen.
Ja, oder wie Sie eben auch ganz prägnant sagen, als Häftling hat man das Gefühl, one is totally seen without ever seeing. Also ich fühle mich die ganze Zeit beobachtet, auch wenn ich gar nicht sicher sein kann, dass mich jemand beobachtet, weil ich ja nicht sehen kann, wer mich beobachtet. Und Bentham hat sich ja auch gedacht, er hat das ja nicht irgendwie aus Sadismus entworfen, dieses Prinzip, sondern er hat gedacht, eigentlich wäre das die viel humanere Form des Strafvollzugs, weil die Menschen würden sich ja in den Zellen vernünftig verhalten, wenn sie das Gefühl haben, dass sie beobachtet werden und man müsste dann nicht reingehen und sie irgendwie physisch strafen.
Was halt auch eine interessante Idee von Moralität ist, nämlich dass halt irgendwie Menschen eigentlich nur dann moralisch sind oder moralisch sein wollen, wenn sie sich in irgendeiner Form überwacht und somit halt auch bestrafbar fühlen. Was ja auch dann wieder zu dem roten Mann mit viel Bauch und viel Bart zurückführt, der dann ja auch eben die Kinder überwacht und die Kinder halten sich ja dann laut dieser Logik eigentlich auch ja nur präzise dann an moralische Ideen oder verhalten sich ja dann nur gut, wenn man ihnen sozusagen vorhält, dass sie halt bestraft werden können von dem allwissenden, allsehenden Mann, ohne selber, dass sie einen Zugriff auf ihn haben, ne?
Genau, es ist ja eigentlich dieselbe Struktur am Werk. Santa Claus sitzt am Nordpol und ist für niemanden erreichbar oder irgendwie beobachtbar, aber die Kinder müssen sich das ganze Jahr über von ihm beobachtet fühlen, weil er entweder sehr, sehr viele Elfen hat, die vor Bildschirmen sitzen, auf denen das Leben von allen Kindern abläuft, wie es im Polarexpress gezeigt wird, was wirklich auch irgendwo gruselig ist, dieser Film.
Ja.
Oder eben durch seine magische Kristallkugel.
Wobei es natürlich nochmal ein qualitativer Unterschied ist. Die Furcht vor Bestrafung im Gefängnis und die Hoffnung auf Belohnung bei Kindern, wenn sie sich gut verhalten.
Ja, aber es wird ja, also der Hebel ist ja schon, den Kindern wird was weggenommen und nicht die Kinder werden belohnt.
Ja, an sich hätten alle Kinder in Anführungszeichen den Anspruch auf ein Geschenk von Santa Claus, aber wenn sie sich eben Entgleisungen irgendwie leisten, dann wird ihnen, hat gesagt, du bekommst nichts. Aber an sich würde jedes Kind was bekommen, weil Santa Claus ja schon auch irgendwo eine sehr gütige und großzügige Figur ist. Und was ja Foucault dann eben macht, ist, er expliziert eben, was da im Gefängnis passiert oder in diesem Idealgefängnis im Panoptikum und sagt, wie läuft das denn in unserer Gesellschaft? Haben wir da nicht auch ähnliche Mechanismen, die am Werk sind? Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass er dafür Beispiele finden wird im Alltag, was zum Beispiel mit Überwachungskameras gemacht wird mittlerweile, was ja auch vielleicht etwas ist, was irgendwie immer mehr eskaliert, so eine komplette Überwachung des öffentlichen Raums. Oder auch, man muss ja nur so einfache Beispiele anschauen, wie im Laden gibt es eine Videokamera und du siehst auch, dass es eine Kamera gibt. Und allein das soll dich dann eben dazu veranlassen, dass du dich ordentlich verhältst. Aber es soll eben in einem anderen Schritt auch die Mitarbeiter dazu veranlassen, dass sie sehr gut arbeiten. Ich meine, Bentham hat ja auch gesagt, es muss ja nicht nur für ein Gefängnis sein, sondern ich glaube, seine ursprüngliche Idee war sogar, das für Fabriken zu machen. Und zu sagen, dass so hat der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, seine Arbeitnehmer rund um die Uhr zu überwachen oder sie haben zumindest immer dieses Gefühl, überwacht zu werden und arbeiten deswegen produktiver, als wenn jeder in seiner eigenen Kammer sitzt und so vor sich hin arbeitet und am Ende irgendein Resultat zeigen soll.
Ich meine, ich glaube, wie gut es funktioniert oder dass es zumindest auch jetzt erstmal irgendwie eine Alltagslogik sehr überzeugend scheint, beweist ja allein, dass man sich ja irgendwie Fake-Kameras kaufen kann, die man sich dann ans Haus hängen kann, um so potenzielle Einbrecher abzuschrecken.
Ja, und so kann man sagen, erfüllt eben ja die Überwachung durch den Weihnachtsmann eigentlich dieselbe Funktion wie die Überwachung in einem Gefängnis oder in einer Fabrik durch so eine Panoptikumstruktur. Und sie gehen ja dann im Text auch noch ein bisschen weiter darauf ein, was bei Foucault da dahinter steht. Also das ist ja eigentlich nur so ein Beispiel für das Arbeiten von Foucault oder für die Analysen, die er gemacht hat. Und Foucault würde ja sagen, das finden wir in ganz vielen Fällen, eben nicht nur im Gefängnis oder nur in der Fabrik, sondern es gibt so eine größere Gesamtlogik, die irgendwie dahinter steht. Und die besteht ja für ihn darin, dass es eben einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen Macht und Wissen.
Ja.
Oder eben der Gewinnung von Wissen. Und wie könnte man eben mehr Wissen gewinnen als durch eine totale Überwachung? Aber er sagt, wir finden das in ganz vielen Alltagsbereichen. Es gibt ja hier im Text zum Beispiel führen sie ja aus, was passiert, wenn ich zum Arzt gehe. Dann wird mir so ein Dokument gegeben, dann muss ich dann meine quasi Krankenakte ausfüllen oder eben dem Arzt erzählen, was ist mir alles so passiert. Meine Medical History schreiben sie im Text. Ich weiß nicht, ob das da der adäquate deutsche Begriff ist.
Krankenhistorie, glaube ich.
Krankheitsgeschichte.
Krankheitsgeschichte, ja.
Jedenfalls sitze ich beim Arzt, fülle dieses Dokument aus und gebe ihm das. Aber da auf der Ebene bleibt es ja nicht stehen. Auf der Ebene ist es zwar sinnvoll, weil der Arzt das alles wissen muss, aber es wird ja dann irgendwie eingespeist, es wird archiviert. Dann haben auch Krankenkassen zum Beispiel Zugriff darauf, Klinikpersonal und so weiter. Das heißt, ich bin genauso in so einer Situation, dass ich komplett durchleuchtet und gesehen werde, aber eigentlich nicht mehr wirklich sehe, wer alles meine Daten sieht.
Ja, und man muss halt schon sagen, also Sie heben es ja in dem Text auch schön heraus, dass es erstmal auch ganz, ganz viel Positives mit sich bringt. Ne? Also damit das System so effizient funktioniert, wie ein Krankenhaus funktionieren muss, damit seine Patienten alle gut versorgen kann, wenn der Kilian jetzt bei mir im Krankenhaus eingeliefert wird und ich ihm nicht helfen kann und ich ihn zum nächsten Krankenhaus weiterschicken muss, dann ist es halt super praktisch, wenn halt schon diese ganzen Daten erfasst sind und alle irgendwie besser weiterarbeiten können. Oder auch, wenn Krankenkassen oder staatliche Institutionen irgendwie einen Einblick darüber haben, ja, okay, was sind denn eigentlich so die größten Probleme oder die häufigsten Krankheiten, die wir in der Gesellschaft haben? Wo sollten wir denn unseren Fokus hinlegen? Also es gibt da auch ein kritisches Element auf jeden Fall, aber grundsätzlich wird ja erstmal betont, dass diese Machtstrukturen eben auch wahnsinnig viel Produktivität hervorbringen.
Ja, was ja auch ein sehr wesentliches Moment von gerade eben liberalen westlichen Gesellschaften ist.
Ja.
Wir sagen, die Gesellschaft funktioniert, weil die Gesellschaft sehr produktiv ist und man kann natürlich sehr produktiv sein, wenn man eben sehr arbeitsteilig arbeiten kann, was durch eben eine Datenerfassung und eine umfassende Distribution von den Daten eben auch erreicht werden kann.
Ich muss sagen, ich finde halt diese Gedankengänge dann unter so Ideen wie den Überwachungskapitalismus dann halt auch immer nochmal besonders interessant, weil er hat den Text ja irgendwie 79 geschrieben, also lange bevor irgendwie das Internet, so wie wir das heute benutzen, in irgendeiner Form bestand. Aber irgendwie diese Mechanismen greifen ja immer noch. Nur inzwischen sind sie halt auch total vollautomatisiert. Ne? Wenn ich mit meinem Handy durch die Gegend laufe und ich mich nicht sehr aktiv darum bemühe, dann wissen einfach diverse auf dem Planeten verteilte Unternehmen, wo ich gerade bin, schicken mir Werbung, die zu meinen Suchanfragen passt.
Ja, man könnte dann natürlich auch so weit gehen, dass man auch da eine Analogie zieht zwischen dem Weihnachtsmann, der am Nordpol sitzt und alle Daten sammelt und überwacht und natürlich Unternehmen, die global agieren und die auch eigentlich keinen so physisch greifbaren Sitz mehr haben, die auch schwer zu besteuern und zu kontrollieren sind. Wenn man sieht, dass ja an dieser ganzen Diskussion über sowas wie die Datenschutzgrundverordnung oder eben ja diesen ewigen Konflikt, wie besteuert man diese Unternehmen, die eben die vielleicht wertvollste Ressource im Moment haben, nämlich eben unsere Daten und Informationen, die sie durch Überwachung gewinnen.
Was natürlich auch sehr lustig ist, weil diese Unternehmen auf eine gewisse Art ja versuchen, effizienter zu sein als der Weihnachtsmann. Ne? Die versuchen ja mit diesen Daten dir schon Vorschläge zu machen von dem, was sie glauben, dass du haben wollen könntest. Das weiß nicht mehr, ob das noch aktuell ist, aber es hieß zwischendrin sogar mal soweit, das geht so weit, dass Amazon zum Beispiel schon versucht zu predikten, was du eigentlich als nächstes kaufst. Und das Ziel ist, dass das praktisch schon im Verpackungscenter irgendwie bereit liegt, bevor du überhaupt aktiv die Entscheidung des Kaufens getroffen hast. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das tatsächlich auch passiert ist oder ob das mehr so eine Idealvorstellung ist. Aber es muss man sich vorstellen, dass das das Ziel ist. Und beim Weihnachtsmann muss man auch immer sagen, der wartet immer noch auf die Wunschzettel von den Kindern, obwohl er eigentlich sagen könnte, mit den Überwachungsmitteln, mit denen er, die er für die Kinder hat, könnte man sagen, dass er vielleicht sogar besser weiß, was die Kinder wollen, als die Kinder es selber wissen.
Weil es natürlich eine Analogie ist, dass man sich auf Amazon einen Wunschzettel anlegen kann und diversen anderen Online-Shops und man sich ja vor Santa Claus als Kind schon so entblößt, dass man seinen Wunschzettel angibt und preisgibt und seine Wünsche irgendwie rankt und sortiert und dieses Verhalten dann nahtlos auf multinationale Konzerne übertragen wird.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre das jetzt natürlich der perfekte Moment, um in die Kapitalismuskritik dieses Textes einzusteigen, wenn wir da nämlich schon so nah sind. Weil allein schon die Idee eines Wunschzettels, ich glaube, mit dem Text könnte man dafür argumentieren, dass das vor allem in einer gewissen Logik Sinn macht, in der Weihnachten nicht primär ein christliches, religiöses Fest ist, sondern ein kapitalistisches Konsumfest ist. Weil auf diesem Wunschzettel stehen ja nicht so Sachen wie: Das sind ja keine Fürbitten, würde, wie man in der Kirche sagen würde. Also da steht ja nicht irgendwie sowas drauf wie Gesundheit,
Weltfrieden,
Weltfrieden,
Ja, auf manchen Kinderwunschzetteln steht bestimmt noch meine Oma gesund oder sowas. Ja, aber ich glaube, die Hauptspannung zwischen dem christlichen Fest und dem Konsumfest gipfelt dann schon darin, dass das Konsumieren einfach nichts mehr mit den christlichen Ursprüngen des Festes gemeinsam hat.
Was natürlich auch ideal ist für eine plurale und kapitalistische Gesellschaft, weil du willst ja natürlich alle Leute zum Konsumieren bringen und nicht nur die Angehörigen von einer Religion. Das heißt, in diesem Sinne von Weihnachten, für das ja auch Santa Claus eben ganz prägnant steht, wo es eben um Produkte geht, wo es um Konsum geht, sollen natürlich möglichst alle Mitglieder der Gesellschaft konsumieren.
Und Santa Claus hat ja auch per se nichts mit Weihnachten zu tun. Ja. Es ist ein geschickter Trick, den weihnachtlich in Anführungszeichen zu verkleiden und zu schmücken. Aber das ist ja schon immer westlich auch und kapitalistisch geprägt, dieses Bild vom Weihnachtsmann oder von Santa Claus. Und deswegen stehen die beiden Feste auch in Spannungen, wo sich die einen Happy Holidays, fröhliche Feiertage wünschen und die anderen sagen, keep Christ in Christmas. Ja? Also vergesst mir diesen Jesus nicht an Weihnachten. Weil das Konsumfest einfach vollkommen entkoppelt ist von den christlichen Ursprüngen.
Wobei, das ist vielleicht ein bisschen ein Exkurs, aber ich mir ja gedacht habe, jetzt machen wir hier einen Text über Weihnachten, aber halt in so einem ganz stark amerikanisch geprägten Weihnachtssinne. Wobei das natürlich auch der Dominante bei uns in der Gesellschaft ist. Aber ich mir eben dachte auch, dieses System von Überwachung und vielleicht auch Bestrafung kennen wir ja auch in Bayern zum Beispiel mit so einer Nikolaus-Tradition. Wenn der Nikolaus zu dir ins Haus kommt, und Nikolaus wird ja auch oft so als zumindest eine Inspiration gesehen für den Weihnachtsmann, wenn der Nikolaus zu dir ins Haus kommt, dann hat er ja auch ein großes goldenes Buch dabei, wo eben auch all deine Taten drinstehen, die du im Jahr getan hast, und dementsprechend beurteilt er dann, was du an Geschenken bekommst oder ob du eben keine Geschenke bekommst, sondern dann vielleicht sogar bestraft wirst. Also wir kennen ja auch einen ähnlichen Brauch hier.
Wobei diese Nikolaus-Tradition auch nichts mehr mit der ursprünglichen Legende des Nikolaus von Myra zu tun hat. Ja.
Also die ist davon natürlich schon inspiriert.
Aber mit der Nikolaus-Legende hat das nichts zu tun.
Ja, das ist klar. Aber es gibt eben diese Figur, will ich sagen, gibt es ja auch in einem Kulturkreis, der jetzt, sage ich mal, vor 50 Jahren noch nicht so amerikanisch geprägt war, wie er heute ist.
Aber das würde ja für die These sprechen, dass in westlichen liberalen Gesellschaften eben Überwachung und Bestrafung halt schon eine recht zentrale Funktion haben, sodass sie sowohl im amerikanischen Kulturkreis einen Ausdruck finden, als auch in einem deutschsprachigen Raum jetzt.
Was übrigens sehr für Foucault spricht, dass diese Macht-Wissen-Dichotomie schon auch strukturell ist und eben nicht sich nur dann in einem zeigt, sondern dass das einen größeren diskursiven Hintergrund in den westlichen Gesellschaften allgemein hat.
Genau, ich glaube, bringt es den Punkt, den wir am Anfang, den der Kilian immer wieder versucht hat zu machen, eigentlich ganz schön, dass es Foucault halt eben darum geht, grundlegende gesellschaftliche Strukturen damit aufzudecken. Und der Nikolaus und Santa Claus sind dann natürlich ein fantastisches Beispiel, weil es ein ähnlicher kultureller Hintergrund ist, ein stark vergleichbares bis selbes kapitalistisches Wirtschaftssystem ist und weil uns trotzdem eben diese Idee eines bestrafenden Schenkers gibt, der in irgendeiner Form allwissend ist. Und wie sich das dann gegenseitig inspiriert hat, das steht dann wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wir finden irgendwie dieses Motiv immer wieder und das tut anscheinend auch grundsätzlich unsere Gesellschaft mitorganisieren.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man ja da mitgehen kann. Also ich würde da auf jeden Fall mitgehen. Und Foucault würde ja auch sagen, so das grundlegendste Prinzip ist ja dann auch nicht irgendwie Überwachen und Strafen, sondern das ist natürlich bei uns irgendwie Kapitalismus. Und der funktioniert eben dann besonders gut, wenn solche Überwachungsmethoden angewendet werden. Und ich finde es auch eine interessante Pointe, die sie in dem Text machen, dass sie sagen, ja, aber eigentlich wissen doch Kinder oder merken das zumindest relativ schnell, dass es vollkommen egal ist, ob sie gut oder böse sind, ob sie brav sind das ganze Jahr über oder nicht, weil sie kriegen ja am Ende doch immer Geschenke. Oder die Kinder hören auf, an den Weihnachtsmann zu glauben, so. Hören sie dann auch auf, irgendwie in einer kapitalistischen Gesellschaft zu funktionieren? So, nein, das tun sie natürlich nicht, weil was der Text behauptet und was ich relativ plausibel finde, ist, dass du als Kind eigentlich ja deine Lektion nicht sein soll, du musst dich wirklich fürchten, wenn Santa Claus to town kommt, sondern du musst einfach nur lernen, dass Produkte eben deine Wünsche erfüllen können, dass diese Leere, die in dir ist, gefüllt werden kann durch materielle Produkte, und du sollst lernen von Santa Claus, der eine Liste macht und die eben sehr sorgfältig führt, dass du selber eben auch Listen machen sollst, die du sorgfältig führst, nämlich mit den Produkten, die du haben willst. Genau, und deswegen halt auch der Titel für den Text, der auch so treffend, eben Making a List, Checking it Twice, dass es halt sowohl für den Überwacher gilt, der eben so sehr große Mengen an Daten anhäuft über dich, aber eben auch für dich auf der anderen Seite, dass du eigentlich dazu erzogen werden sollst, Listen zu führen, weil eben, wie Foucault ja sagt, Macht und Wissen sehr zusammenhängen und Wissenserwerb eben so das wesentliche Motiv ist und du dich selber managen sollst und eben in einem System leben sollst, das eben sehr hart darauf beruht, dass eben sehr viel gemanagt wird, dass sehr viele Listen gemacht werden, dass sehr viel in Erfahrung gebracht wird.
Also das finde ich auch schön, weil das ist dann genau auch der Zusammenhang, den wir gerade eben schon mal hatten, nämlich, dass auf Amazon es Wunschzettel heißt, wenn man sich eine Liste mit Produkten erwirbt, die man kaufen möchte, und dass es sicherlich kein Zufall ist.
Ja. Ja, und das ist ja auch ein Punkt, den sie machen, dass sie sagen, diese sowas wie die Figur des Santa Claus, das soll ja alles so ein Weihnachtsfest irgendwie kreieren, an das man dann als Kind oder als Erwachsener dann irgendwie nostalgisch zurückdenkt und sagt, ja, das war irgendwie schön, als ich noch an den Weihnachtsmann geglaubt habe oder ans Christkind geglaubt habe. Und das war irgendwie so eine heile Geschichte, die da erzählt wird. Und dass eben schon ganz viele Sachen wie der Wunschzettel, also alles, was zu diesem nostalgischen Christmas-Paket irgendwie gehört, dass da schon ganz viele so zutiefst kapitalistische Sachen reingewoben sind, die man aber gar nicht mehr so genau trennen kann, wenn man jetzt als Erwachsener zurückschaut.
Ja, es ist eine klare Form von Feelgood-Kapitalismus, ja. Dass man eben sagt, es war ja so schön, Geschenke zu bekommen als Kind und jetzt mache ich mir diese Geschenke selber und dadurch wird man ein guter Konsument in der kapitalistischen Gesellschaft.
Und das finde ich eben auch so interessant, dass wenn man mal nämlich ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist eben dieses Geschenke geben vorgelagert, das scheint irgendwie wichtiger zu sein als irgendwie das gemeinsame Beisammensein mit der Familie oder das Feiern eines religiösen Festes. So, das gemeinsame Beisammensein mit der Familie ist ein Anlass zum Schenken und nicht umgekehrt.
Ja, aber dann kannst du dir natürlich so aus den letzten Jahren diese super aufwendig produzierten Fernsehwerbungen anschauen von irgendwie großen Unternehmen, wo immer diese Geschichte erzählt wird, das ganze Haus feiert zusammen Weihnachten oder die ganze Familie feiert zusammen Weihnachten. So auch selbst das ursprüngliche Beisammensein mit seinen Lieben ist auch schon so da reingestrickt in diese Geschichte, dass es da auch nicht mehr trennbar ist.
Das hört ja nicht auf, ja, sogar in Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. wird Ebenezer Scrooge am Ende dann ein guter Kapitalist, indem er viel Geld ausgibt für das Weihnachtsfest.
Ja, genau. Ich meine, das
Was machen wir jetzt mit diesem Wissen?
Wir machen jetzt erstmal eine schöne kalte Cola auf und stellen sie den Weihnachtsmann raus. Weil Cola gehört für mich einfach zu Weihnachten.
Wir stehen jetzt irgendwie vor der Aufgabe, ne, das ist die Weihnachtsfolge. Wie führen wir das jetzt irgendwie in einer Art und Weise zurück, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt analysiert, wie kapitalistisch dieses Fest ist irgendwie. Wir haben dafür Foucault rangeführt. Ich wünsche euch jetzt trotzdem eine schöne Weihnachten. Wie kriegen wir das jetzt zusammen?
Lasst uns doch einfach gemeinsam ein Weihnachtslied singen.
Making a list, checking it twice. Ah, oh, das ist falsches Lied. Das ist Rockin' Around the Christmas Tree. Also Foucaults Panoptikum hat der Text jetzt heraufbeschworen, um uns am Ende zu verdeutlichen, wie eben Überwachung und Macht, die auf Wissen beruht, grundsätzlich unsere Gesellschaft strukturiert.
Ja, und mit Foucault könnte man dann ja auch sagen, auf deine Frage hin, was machen wir jetzt, wo wir das durchschaut haben, so ja erstmal wenig, weil tatsächlich ja Foucault sagen würde, das sind eben genau die Diskurse und die Mechanismen, die unsere Wirklichkeit so sehr strukturieren, dass die auch gewissermaßen auch irgendwo die Grenze unserer Erkenntnisfähigkeit und Handlungsfähigkeit sind. Also eigentlich ist es extrem schwer bis unmöglich, da völlig draus auszubrechen.
Nein, es ist unmöglich, daraus auszubrechen. Ja, wir müssen konsumieren, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz können wir einen Sinn im Weihnachtsfest sehen und uns nicht unbedingt dahin reißen lassen müssen, dass wir nur konsumieren, dass wir das Glück des Weihnachtsfestes vom Konsum abhängig machen und in der Ursprünglichkeit des Festes auch in Einfachheit eine ruhige und besinnliche Zeit finden können.
Das waren so schöne Abschlussworte. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch allen jetzt auch schöne Feiertage, eine schöne Weihnachtszeit. Und in diesem Sinne hören wir uns dann wieder im nächsten Jahr. Ciao, ciao.